kommen wir zu dem ersten Teil der heutigen Splitpredigt. Auf dieses Thema bin ich gekommen durch ein Gespräch mit einem Bruder. Und es ging einfach darum, wie es einem geht. Man hat das Jahr Revue passieren lassen. Und ich habe dann gebeten, aufgrund des Anlasses, das eben in die Splitpredigt mit einzufügen. Ich habe das okay auch bekommen. Und der Tenor lag eben darin, wie schafft man es, weiterzumachen, nicht aufzugeben, durch Missverständnisse auf der Arbeit oder hier, die einen eben erdrücken können, durch Hader oder vielleicht auch mangelnden Wachstum oder man meint, dass man mangelnden Wachstum hat. Wir kommen nicht drum herum, Gott zu bitten, im Herzen brennend heiß zu bleiben. Er fordert es auch. Die Freude nicht zu verlieren, an dem festzuhalten, was uns gegeben ist. Schlagen Sie bitte auf Sprüche 2. Sprüche 2, angefangen in Vers 1 bis 5. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und mein Gebot bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Vers 3, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen. Vers 5, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. So bleibt man unter anderem, das ist ein Schlüssel, brennend im Herzen, um Einsicht bitten und flehen. Aber was ist, wenn man sich fern fühlt oder nicht dazugehörig? Wenn man um sich rumschaut und denkt, passe ich dazu? Wenn man glaubt, dass es anderen besser geht, wenn das Gras beim Nachbarn grüner ist, die Scheiben sauberer, die Wäsche weißer. Und man glaubt, dass andere mehr wachsen wie man selber. Irgendwie ist es ein Phänomen, dass genau dann, wenn man sich eben verloren fühlt, man die Nähe zu Gott nicht sucht, im Gebet, im Bibelstudium, durch Fasten. Wenn man das Ganze ummünzt auf eine physische Familie, wenn sie ein kleines Kind stößt, etwas verliert, etwas sucht, um etwas bittet, es geht immer zu den Eltern. Es geht immer zu den Eltern. Vor allem dann, wenn es ihm schlecht geht. Das Glaubhüttenfest liegt hier hinter uns und wenn alles richtig gelaufen ist, gehen wir gestärkt dadurch heraus. Doch jetzt ist wieder jeder auf seinem gewohnten Gang in dieser Welt. Es ist eine Welt, die nicht Gottes Freund ist. Nein, es ist Gottes Feind und somit auch unser Feind. Und sie möchte uns von unserem gefassten Weg abbringen. Aber das ist nichts Neues für uns. Jahr für Jahr für Jahr möchte Satan uns davon abbringen, diese Feste zu halten und auf dem Weg zu bleiben. Ein liebender Vater erinnert seine Kinder, damit sie nicht vergessen, auf was es ankommt. Das beinhaltet aber, dass wenn Christus anklopft, dass wir ihm die Tür aufmachen. Der Vater hat ihn gesandt. Und er klopft an und durch den Heiligen Geist werden wir es erkennen. Schlagen Sie bitte auf Johannes 14. Johannes 14. Vers 26. Bitte Handys ausmachen, danke. Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird, in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Gott ernährt uns an seinem heiligen Sabbattag, sein heiliges, ausgesondertes Volk. Und diese Nahrung, das Wort Gottes, das lebendig in uns sein sollte, dient uns in guten und in schlechten Zeiten, um nicht zu vergessen, wem wir angehören und vor allem, wohin wir gehören. Wir haben es gerade in Sprüche gelesen. Dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Es gibt Dinge, die wir einfach tun müssen. Schlagen Sie bitte auf Psalm 119. Dieser lange Psalm. Psalm 119, 97. Na, wo ist der denn? Wie habe ich dein Gesetz so lieb? Das ist unser Teil. Das müssen wir erfüllen. Das zu lieben, was Gott uns gibt. Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Auch das ist unser Teil, den wir zu erfüllen haben. Josua. Josua 1. Der kommt gleich nach Mose. Josua 1. Vers 8 bis 9. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin, Tag und Nacht. Das ist unser Teil. Die Schlachterbibel merkt an, sinne darüber nach, Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was dir geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinem Weg und dann wirst du weise handeln. Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Wenn das stimmt, dass Gott mit uns überall hingeht, uns beschützt auf all unseren Wegen, wie kann es denn sein, dass es eine dritte Auferstehung gibt? Wie kann es denn sein, wie kann es Gott passieren, dass einige Menschen für immer verbrannt werden? Egal wie stark man ist, und Gott ist stark, du kannst keine Hand halten, die dich loslässt. Das geht nicht. Durch Übung, das Wort Gottes zu studieren, das bedeutet, wir schärfen unsere Sinne und können somit uns richtig verhalten. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Apostelgeschichte 2. Vers 25. David nämlich sagte von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Hebräer 11. David hat ihn nicht physisch gesehen. Hebräer 11, Vers 27. Durch Glauben verließ er ist Mose, Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sehe er ihn. Gott ist für unser physisches Auge nicht sichtbar. Deshalb müssen wir ihn im Geist anbeten. Und der Heilige Geist Gottes in uns hilft uns, in dem ganzen Tohuwabohu und dem Lärm dieser Welt die Stimme unseres Hirten zu erkennen, so laut wie eine Posaune. Er wird uns dadurch sagen, geh diesen Weg und nicht diesen. Das ist richtig, das ist falsch. Er schärft unsere Sinne und sagt uns, was gut und recht ist. Aber auch wir vermögen das als Kinder Gottes zu zeigen, was gut und recht ist. Manchmal durch eine Umarmung, durch ein intensives Gespräch oder bei ganz innigen Beziehungen reicht manchmal ein Blick oder die Anwesenheit, um jemanden zum Nachsinnen zu bewegen, zur Umkehr zu bewegen. Was sind die Schlüssel, dass man nicht zu Fall kommt? Wie bringe ich selber Frucht? Wie schaffe ich es, rein zu bleiben? Wie schaffe ich es, ins Reich Gottes zu kommen? Schlagen Sie auf, 2. Petrus. 2. Petrus. Angefangen in Vers 3. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandeln in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Vers 4. Durch welche er uns die überaus große und kostbare Verheißung gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttliche Natur, das heißt, wir sollen Gott werden, teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderber entflohen seid, das durch die Begierden in der Welt herrscht. So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, Vers 6, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung. In der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren. Und die Schlachterbibel schreibt hier beim Ausharren, die Geduld, das Darunterbleiben unter Last und unter Schwierigkeiten. Ausharren unter Last und unter Schwierigkeiten. Im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Vers 7. In der Gottesfurcht aber die Bruderliebe. In der Bruderliebe aber die Liebe, die göttliche Liebe. Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge und unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Vers 9. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder und Schwestern, Kinder Gottes, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise, Vers 11, wird euch der Eingang in das Reich Gottes, ins Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus, reichlich gewährt werden. Aber diese Dinge müssen getan werden. Ohne sie zu tun, ist es völlig unmöglich. Matthäus 6. Matthäus 6. Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und die gute Nachricht übersetzt es wie folgt. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er von euch verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Ich habe mal im Internet, das war aber eine Werbung von einer Serie, da saß ein Mann und seine Freundin daneben, sie hat geheult wie ein Schlosshund, weil er gesagt hat, er liebt eine andere. Sie hatte einen hassenden Blick im Gesicht. Und seine Erklärung war, er war auf einem Seminar, man hat ihm gezeigt, was Eigenliebe ist. Erstmal sich selbst zu lieben, auf das zu achten, was für einen gut ist. Und dann hat er erklärt, er liebt jetzt eine andere. Ich hatte ein paar Fragezeichen über meinem Kopf. Was hat jetzt seine Frau oder Freundin damit zu tun, zu betrügen, wenn man lernt, was Selbstliebe ist? Das ist sehr, sehr gefährlich. Und Gott sagt, wir sollen nach seinem Reich zuerst trachten. Als erstes. Wie trachte ich nach dem Reich Gottes? Wie tue ich das? Was ist seine Gerechtigkeit? Was ist Gottes Gerechtigkeit, die er von uns erfüllt sehen möchte? Gott will seine Kinder, seine ganze Familie erfüllt sehen. Er möchte sie glücklich sehen. Und das wahre Glück liegt eben darin, die richtigen Dinge zu tun und uns richtig zu entscheiden. Und das muss eben im Einklang mit Gottes Wahrheit sein. Und diese Wahrheit macht wirklich frei. Und alles andere ist so schlimm und es ist so falsch. Falsches Handeln versklavt einen selbst, diese sogenannte Selbstliebe. Es nimmt uns gefangen in Schuldgefühle und Verstrickungen. Ich habe mal den Spruch gebracht und den habe ich aus einer Reportage oder aus den Nachrichten, wo ein Flüchtling sagte, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Natürlich kann die Welt diesen Spruch umdrehen. Er dient nicht dazu, zu sagen, ich kann machen, was ich will, am Ende wird alles gut. Es wird nicht für jeden am Ende alles gut, aber am Ende wird alles gut für die Familie Gottes und die ihnen folgen. Am Ende wird alles gut, aber auf welcher Seite stehe ich? Es heißt, niemand ist vor seinem Ende glücklich zu preisen. Niemand. Es kann nicht sein, dass Sprüche herumgedreht werden, einfach so, wie man möchte. Eine Zusammenfassung. Was ist eine Zusammenfassung? Eine Zusammenfassung ist eine Übersicht über den wesentlichen Inhalt. Gott hat dies getan für uns. Und zwar, er hat sein Gesetz für uns zusammengefasst, damit wir das Wesentliche nicht vergessen, im Auge behalten. Matthäus 22. Matthäus 22. Angefangen in Vers 37. Und Jesus sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinen ganzen Gedanken. Vers 38, das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, Vers 40, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott hat die 10 Gebote nicht auf 2 verkürzt. Er hat sie auch nicht abgeschafft. Christus hat das Gesetz nicht abgeschafft. Neu war nur, dass es mit einem Sinngehalt angefüllt hat, der geistig zu verstehen ist. Dafür braucht man die Kraft, den Heiligen Geist. Wir lesen im Testament, im Alten Testament, die glitzegleiche Zusammenfassung. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und somit auch keine Ausreden. Dritten Mose 19. 1. Mose, 2. mit 3. Mose. Es gab nicht mehrere Mose, es gab nur einen Mose, aber mehrere Bücher. 3. Mose 19, Vers 18. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Steht schon im Alten Testament. Gottes Willen zu tun, auch wenn man Schmerz und Leid erträgt, zeigt uns eben, wie nah wir Gott sind und wie nah uns Gott ist. Brennend für andere beten, auch wenn es einem selbst schlecht geht oder zumindest nicht gut geht, zeigt, wie viel Liebe in uns herangewachsen ist. Und so erfüllen wir eben auch Gottes liebendes Gesetz. Schmerzen werden immer wieder in unserem jetzigen Leben aufkommen, die werden wir immer wieder erfahren, sei es geistig, physisch oder emotional. Aber bewusst zu leben, dankbar zu sein, das ist ein Geschenk von oben. Das ist ein Geschenk Gottes. Und wenn die ganze Welt brennt, Prüfungen, Aufgaben, Probleme werden kommen, einige werden gehen, neue werden wiederkommen. Wir werden geprüft, wir werden gestählert, damit wir lernen, wie wir unsere Krone festhalten, dass niemand unsere Krone stehlen kann. Halte fest, sagt Gott, halte fest, was ich dir gebe. Es ist ein Privileg, es ist eine Gnade. Es geht um den Frieden, den nur Gott geben kann, den die Welt nicht hat. Was man nicht hat, kann man nicht geben. Und nur wer hat, kann geben. Nur wer hat, der kann. Deshalb sollten wir uns an den halten, den wir eben nicht sehen. Weil dann glauben wir. Der Jünger Christi namens Thomas sagte, ich glaube erst, wenn ich meine Hände in deine Wundmale lege oder in Christi Wundmale lege. Und hier ist die Antwort Gottes für all diejenigen, die große Wunder brauchen, um weitermachen zu können, um sich groß zu fühlen, um wertvoll zu fühlen. Johannes 20. Wunder gibt es immer wieder. Johannes 20, Vers 29. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind, die nicht sehen und doch glauben. Glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Was kann ich tun, um nicht abzufallen? Herr Link sagt es, und ich denke zu jedem, der neu zur Kirche kommt, die Wahrheit sucht, Überzeugung. Man muss sich selbst überzeugen, dass das, was Gott einem sagt, wahr ist. Erstens, überzeugte Menschen können andere überzeugen. Und zweitens, wenn man überzeugt ist, hält man fest in schweren Zeiten an dem, von dem man sich überzeugt hat. Und glauben. Glauben. Lukas 17. Lukas 17. Vers 5. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre unseren Glauben. Apostel baten Gott um mehr Glauben. Wer glaubt, dass seine Position oder wenn man lange in der Kirche ist, einen festigt, der irrt sich. Hochmut kommt vor den Fall. Selbst die Apostel baten darum. Markus 9. Markus 9, Vers 24. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen. Es war eine Emotion, er hat verstanden, um was das es ging. Und er sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Christus kam in Gebiete, er konnte keine Wunder vollbringen. Es fehlte Glauben. Es fehlte an Glauben. Er konnte nichts tun. Er konnte nichts tun. Philipper 4. Philipper 4, Vers 7. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken, alles, was uns beigebracht wurde, bewahren in Jesus Christus. Philipper 4, Vers 7 war das, entschuldigen Sie bitte. Philipper 4, Vers 7. Und Philipper 4, Vers 9. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Es muss aber die Wahrheit Gottes sein. Es muss in der Wahrheit sein, die Gott uns lehrt und nicht irgendein Dreck, den man von irgendwo holt, der sich neu anhört, weil die Ohren einen danach kitzeln. Dieser Dreck versucht sich jedes Jahr bei uns in unser Leben zu schleichen. Wie ein Fuchs ist er. Der Mensch in dieser Welt und die ganzen Menschen in dieser Welt sind mit vielem, vielem unzufrieden. Ich persönlich merke es bei Freunden, Familie, Arbeit. Viele beschweren sich. Und ich glaube, selbst wenn sie große Wunder sehen würden, es würde ihnen nichts bringen. Sie bräuchten immer wieder neue, um bei der Stange gehalten zu werden. Man hat manchmal den Eindruck, sogar wenn sie wie Jesus auf Wasser laufen könnten, würden sie immer noch jammern und sagen, schau mal, nicht mal schwimmen kann ich. Große Wunder. Und jetzt lesen wir, wie man den Kampf aufnehmen kann für seine eigenen Geschwister. Epaphras hat dies getan in Kolosser 4. Kolosser 4. Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der eine der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Gott hat uns ein Werkzeug gegeben, das Gebet. Epaphras hat es genutzt, vielleicht hat er eine Gnadengabe gehabt diesbezüglich. Er hat es genutzt, damit seine Geschwister zur vollkommenen Reife gebracht werden. Und was haben wir am Anfang zu Josua gelesen? Hab ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? So beweisen wir Stärke und Mut und Liebe, wenn wir im Gebet füreinander eintreten. Auch wenn es uns weniger gut geht. Wie brennt man für die Wahrheit? Wie gibt man Acht, dass das Feuer nicht erlöscht? Was tut man, um eben nicht abzufallen? Es ist und bleibt ein Kampf. Es geht nicht anders. Christus musste kämpfen in seiner schweren Stunde vor seiner Kreuzigung. Es ist ein Kampf gegen diese Gesetzlosigkeit, die immer mehr überhand wird. In jedem Bereich wird sie größer. Und wenn sie uns in uns überhand nimmt, dann fallen wir, dann wird die Liebe erkalten, die erstickt uns. Die Sorgen der Welt ersticken uns. Man brennt für die Wahrheit im Glauben durch die uns gegebene Hoffnung auf das, was wir hoffen, in Gottes Liebe wachsend, durch seine Gebote. Es sind seine Gebote der Liebe. Und das ist ein Schlüssel. Sein Gebot, sein Gesetz beschützt uns. Es bewahrt uns. Das Gebot, das angeblich abgeschafft sein soll, es bewahrt uns. Sabbat für Sabbat für Sabbat gibt es Predigen, Bibelstudium. Wir nehmen sehr viel auf. Wie schafft man es? Wie schafft man es persönlich, das, was man gelernt hat, dass es in einem lebendig wird. Wie schaffe ich es, Theorie zur Praxis zu machen? Dass man in der Lage ist, unter Tränen zu flehen, wie dieser Mann für sein Kind. Wie schaffe ich es, Gottes Gebote brennend weiterzuhalten? Wir kommen nicht drum herum, dass Gott es uns zeigen muss. Und das ist wichtig und gut so. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel, außer Jesus Christus. Wie es praktisch anzuwenden ist, das muss er uns zeigen. Und wir müssen uns überzeugen. Wir müssen dann festhalten. Das ist unser Teil. Gott kämpft um uns. Er kämpft für uns. Er starb für uns. Wir lasen bereits in Philippa. Und der Frieden Gottes, der allen Verstand, die Weisen der Welt, ihr Verstand, es übersteigt ihren Verstand. Er wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, in seiner Art zu leben und zu denken, in seiner Art zu handeln. Unsere Gebete, unser Kontakt zu Gott ist unabdingbar. Unabdingbar, wenn wir gerettet werden wollen. Erziehung, Gottes Erziehung geht nur durch Beziehung. Das weiß jede Mutter, das weiß jeder Vater. Ohne eine Beziehung zu seinem Kind gibt es keine Erziehung. Wenn der Tag kommt, uns Böses widerfährt, wenn der Sturm aufbraust und wir festgewurzelt dastehen, wie ein Baum am Wasserbach, dessen Frucht sich tausendfach, wohlgenährt, ja, genährt zu jeder Zeit, ja, irgendwie so, ja. Ich glaube, jeder kennt diese Strophe. Wenn wir gewurzelt dastehen, wird der Sturm an uns vorüberziehen. Wir werden gefasst und gefestigt stehen bleiben. Ob es Beschimpfungen sind, neuerdings Diebstahl, Gewalt, Drohungen, Verlust, Lügen. Wir sind auf Christi Fundament gegründet. Ein festes, festes Fundament. Und wir bleiben stehen. Das Wort Jesus Christus, Logos, er ist Fleisch geworden, er ist lebendig geworden. Er muss in uns lebendig werden, durch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Deshalb studieren wir. Es braucht Geduld, mit der Zeit kommt Erfahrung. Eine Beziehung entsteht nicht von heute auf morgen und deshalb darf man sich auch nicht verrückt machen. Ich wachse zu wenig. Kurzfristig überschätzen wir uns manchmal. Und langfristig sehen wir nicht, was möglich ist. Gott sieht es. Wir dürfen uns nicht verrückt machen. Es braucht eben Zeit. Aber wir dürfen es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil sonst laufen wir krumm. Manchmal muss man sich bequemen, es eben auf die schwere zu nehmen. Auf die schwere Schulter. Ich denke, dieses Lied kennt jeder. The winner takes it all. The loser standing small. Beside the victory, that's here destiny. The winner takes it all. Der Gewinner bekommt alles. Der Verlierer, die Verlierer geben klein bei. Angesichts des großen Sieges, that's here destiny, das ist ihr Schicksal. Das sind die Feiglinge. Das sind die Feiglinge. Gott ist überzeugt. Er ist überzeugt, dass wir es schaffen. Philippa. Schlagen Sie auf Philippa 1. Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Gott baut eine Struktur auf, unter anderem durch die Ämter, die er vergibt. Dies tut er, um sein berufenes Volk eben zu festigen, zu ernähren, eine geistige Speise. Epheser 4, Epheser oder Epheser 4, angefangen in Vers 12. Zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis. Und bei der Erkenntnis, sagt die Schlachterbibel, Vollerkenntnis, die volle Erkenntnis, die Gott nur seinen Kindern geben kann. Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Wir müssen dahin gelangen zur vollkommenen Mannesreife, zum Maße der vollen Größe des Christus, Vers 14, damit wir nicht mehr unmündig seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern, Vers 15, wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maße der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, jedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Und doch prophezeit die Bibel einen großen Abfall. Bei all den Warnungen. Also Menschen, die Wahrheit hatten, aber sie durch Eintauschen gegen Nichtiges. Das betrügerische Spiel der Menschen durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Es ist nicht das Fallen eines wahren Christen in eine bestimmte Sünde oder bestimmte Sünden. Daraus kann durch Reue, durch Vergebung, durch das Opfer Christi herausgeholfen werden. Es geht darum, dass man komplett hasserfüllt Gottes Weg ablehnt. Gottes heiliges Gesetz wird verworfen oder eingetauscht. Petrus 2. Petrus 2. Petrus 2. Oh. Was ich zweit habe. Einen Moment, ich schaue kurz mal. Ich habe das jetzt nicht notiert. 2,22. Genau, 2. Petrus 2,22. Dankeschön. Das habe ich nicht notiert. 2. Petrus 2,22. Doch ist es ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Dies ist vor Zeiten schon einmal passiert, aber in der Geistwelt, die zuerst erschaffen wurde von Gott. Einige Engel rebellierten gegen Gottes heiliges Gesetz, gegen Gott, gegen Christus. Dies ist sicherlich ein Grund, warum Gott den Menschen zuerst physisch erschaffen hat, um eben zu prüfen, ob man treu und gut den Weg geht, den Gott eingegeben hat, ob man daran festhält. Der physische Mensch ist in der Lage, sein Leben zu verlieren. Gott hat es so eingerichtet. Er ist aber auch in der gottgegebenen Position, ein Teil der Gottfamilie zu werden, Gott gleich zu sein, nach seiner Art. Er wird über den Engeln stehen, zu seiner Zeit. In der Bibel wird sehr, sehr viel über den Abfall geschrieben und gewarnt. Er warnt seine Kinder. So oft. So oft. Er warnt immer wieder davor, weil Gott genau weiß, was passieren wird und wie schlimm es sein wird. Wir haben noch nicht einen Krieg erlebt, Hunger erlebt oder erlebt mal kein Dach über den Kopf zu haben. Ich bezweifle, dass irgendeiner mal richtig, richtig arm war. Gott weiß, was auf uns zukommt. Deshalb auch die ständigen Wiederholungen. Deshalb die Warnungen, die Versammlungen nicht zu versäumen. Deshalb die Ermahnungen, ständig zu wachen, zu beten. Vor der Verhaftung Christi bat er seine Freunde, zu wachen, zu beten. Sie schliefen ein. Er sagte, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Es ist das Fleisch. Denn alles Fleisch ist wie Gras. Und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn, das lebendig in uns sein sollte, das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündigt worden ist. Das war 1. Petrus 1, 24 bis 25. Es muss aber erstmal verkündigt werden, dass wir es hören können. Das Wort muss lebendig werden in uns. Offenbarung 1. Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich, er erwähnt das alles in einem Vers, Bedrängnis, Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, Vers 5, und das um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. In diesem einen Vers wird Folgendes zusammen erwähnt. Bedrängnis, Reich Gottes, Ausharren um des Wortes Gottes und Christi willen. Und wir müssen und dürfen uns nichts vormachen. Es wird Bedrängnis geben. Jeder hat seine Verpflichtung. Jeder hat die Verpflichtung um des Wortes Gottes willen. Für Gott, mit dem gut umzugehen, was eingegeben wird. Gott wird immer einen Weg finden, uns zu erreichen, uns deutlich zu machen, was gut oder schlecht ist. Er ist nicht das Problem, sein Arm ist auch nicht zu kurz, um uns zu helfen. Es werden Probleme und Prüfungen kommen. Sie müssen auch kommen, damit wir auf Herz und Nieren geprüft werden. Und jetzt die Frage, ist die Kirche Gottes uncool? Sind die Predigten zu langweilig? Zu wenig Entertainment? Fliegen hinten kein Feuerwerk? Ist es woanders einfacher? Man braucht keinen Anzug, kann sich freizügiger kleiden, mehr schminken. Jeremia 4. Das mag schon sein, dass man das woanders darf. Jeremia 4, Vers 30. Und nun, du Verwüstete, was willst du tun, wenn du dich auch mit Scharlach kleidest? Und die Schlachterbibel merkt an, dass das Reiche hatten. Reiche Leute haben sich mit dieser Kleidung gekleidet, weil sie sehr wertvoll ist. Wenn du dich auch mit Goldgeschmeide schmückst, wenn du auch deine Augen mit Schminke herausstreichst, so machst du dich doch vergeblich schön. Deine Liebhaber verschmähen dich und trachten dir nach deinem Leben. Das ist die Welt. Wollen wir ihr gefallen? Ich lese Ihnen mal vor, Sie müssen das nicht. Sie können, wenn Sie wollen, Jeremia, einmal Jeremia 10,8 und einmal Jeremia 10,14. Das lese ich Ihnen mal vor. Jeremia Vers 8. 10 Vers 8. Sie sind allesamt dumm und töricht. Eine äußerst nichtige Lehre. Holz sind sie. Vers 14. Dumm. Dumm stehen sie. Dumm steht jeder Mensch da, ohne es zu begreifen. Und jeder Goldschmied wird an seinem Götzenbild zu schanden. Denn sein gegossenes Bild ist Betrug und kein Geist ist darin. Ein falscher Umgang, ein falsches Umfeld betäubt und dämpft den Geist Gottes in uns. Und am Ende gibt es ein ganz, ganz böses Erwachen. Ist es nicht ignorant oder gar schon ein dümmliches Verhalten, die Wahrheit so wegzuschmeißen? Wie sagt man jemandem auf nette Art und Weise, dass er sich dumm verhält? Vielleicht so. Die Weisheit hat dich gejagt. Doch du warst immer schneller. Nichts spricht gegen ein gepflegtes Erscheinungsbild, natürlich nicht. Es kommt darauf an, ob es ein Götze ist, ob es uns wichtiger ist, wie die Wahrheit zu hören. Gott warnt davor und er tut es immer wieder. Und dann stellt man sich die Frage, wenn Gott sagt, kein Sex vor der Ehe, zum Beispiel. Es sind eben diese Prüfungen, wenn man diese ignoriert, haben wir ein ganz, ganz böses Erwachen. Ein ganz böses Erwachen. In Hebräer wird gesagt, oder die Frage gestellt, wie wollt ihr entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Also, was bleibt zu sagen? Philipper 1. Philipper 1. Vers 27 bis 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums, Vers 28, und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachen, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar vor Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, sodass ihr denselben Kampf habt, den ich an mir gesehen habe und jetzt von mir hört. Wir sollen und wir brauchen nicht ängstlich sein, wenn wir auf das lebendige Wort Gottes hören und er in uns lebendig ist. Wenn wir uns überzeugt haben, wenn wir glauben. Das Leben beginnt, wenn die Angst endet. Und das ist nur im Frieden und in der Freiheit Gottes möglich.